Herzlich willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben der Landesregierung Baden-Württemberg.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Verschwörungsfragen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Heute darf ich wieder in Du-Form kommunizieren, weil Josephine Ballon von Hate8 und ich, wir kennen uns schon länger, haben zusammengearbeitet, sind gemeinsam vor Gericht gezogen gegen X von Elon Musk. Und ich habe Hate8 als Organisation erlebt, die auch mir als Beamten Christdemokraten sofort beigestanden ist, als ich Hilfe gebraucht habe. Und zum Thema digitale Gewalt und zum Thema digitales Recht gibt es einfach keine besseren Ansprechpartner in Deutschland. Josephine, für mich bist du und seid ihr als Team Trusted Flagger, also diejenigen, wo man auch Vertrauen reinsetzen kann, dass ihr wirklich erkennt, wenn Hass im Netz unterwegs ist. Wer bist du? Und was sind Trusted Flagger?
Ich bin Josephine Ballon. Ich habe die Ehre, Mitgeschäftsführerin von Hate8 zu sein. Ich bin eigentlich von Hause aus Anwältin und habe deswegen auch zunächst einmal 4 Jahre die Rechtsabteilung bei Hate8 geleitet, bevor ich dann vor etwas mehr als 2 Jahren in die Geschäftsführung quasi aufgerückt bin. Wir sind jetzt ein Team von etwas mehr als 50 Personen. Das heißt, es gibt da auf jeden Fall auch viel zu tun und auf den Bedarf für eine größere Geschäftsführung. Ich mache das zusammen mit Annalena von Hodenberg, die Hate8 auch mitgegründet hat. Und ja, wie du gesagt hast, wir sind mittlerweile ganz offiziell anerkannt als sogenannte Trusted Flagger. Das ist ein Begriff aus dem Digital Services Act, das heißt der europäischen Plattformregulierung. Das heißt, es ist ein gesetzlicher Status, auf den man sich auf europäischer Ebene geeinigt hat und für den wir auch einen 8-monatigen Zulassungsprozess bei der Bundesnetzagentur beim Digital Services Coordinator durchlaufen haben. Und dieser Status, der uns jetzt hier gesetzlich verliehen wurde, sagt, dass wir eine besondere Expertise nachgewiesen haben im Erkennen von illegalen Inhalten, weswegen wir privilegierte Meldekanäle zu den Plattformen bekommen. Das heißt, wenn wir etwas melden als Trusted Flagger, müssen die Plattformen es schneller prüfen. Warum braucht es das Instrument? Weil leider die Erfahrung der letzten Jahre oder Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile jetzt schon sagen, gezeigt hat, dass viele Betroffene von digitaler Gewalt sich an den Plattformen die Zähne ausbeißen. Dass sie Inhalte melden und nichts passiert. Sie werden immer mit den gleichen generischen Antworten abgespeist. Und viele von denen sind eben auch bei uns in der Beratung gelandet und haben gesagt, ich habe das hier schon 2-3 Mal gemeldet, nichts ist passiert, könnt ihr mir helfen, zum Beispiel vor Gericht zu gehen. Und wir haben es jetzt beide zusammen auch erlebt. Das dauert Jahre, man weiß nie, was passiert. Es ist auch sehr kostenintensiv. Das heißt, man kann das auf gar keinen Fall allen Betroffenen zumuten. Und deswegen hat man sich eben aus dieser Erfahrung heraus entschieden, das in den Digital Services Act aufzunehmen, dass es eben bestimmte Stellen gibt, die von den Plattformen als besonders vertrauenswürdig erkannt werden können, die dann eben auch qualitativ hochwertige Meldungen abgeben. Denn auch die Vertreter der Plattform beschweren sich eben oft, dass die ganzen Nutzenden, die Inhalte melden, ihre Meldewege verstopfen würden und dass ja ganz viel Arbeit ist, das zu moderieren.
Und das war ja damals auch tatsächlich der Streit. Und wir hatten ja in der ersten Instanz in Frankfurt einen super Erfolg. In der zweiten ging es dann schief. Und da war dann auch die Frage, ob wir weiterklagen, weil das wäre ja noch nach altem Recht gewesen. Und wir haben jetzt ja ein neues europäisches Recht. Höre ich das also richtig raus, dass das neue europäische Recht, ich sag mal, zumindest potenziell besser ist?
Es ist deswegen bereits besser, weil es in ganz Europa gilt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz galt ja nur in Deutschland. Und natürlich macht es relativ wenig Sinn, das Internet derart lokal zu denken, weil es sich eben nicht an Ländergrenzen aufhalten lässt. Und diese europäische Lösung ist natürlich auch noch mal viel vollumfänglicher als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was schon, muss man eben im Nachhinein auch zugestehen, einen großen Fokus allein auf das Entfernen von illegalen Inhalten hatte. Das ist wichtig. Das ist jetzt auch in einer abgeschwächten Art und Weise Teil des Digital Services Act geworden. Aber der Digital Services Act geht einfach viel, viel weiter als das. Es geht da vor allem auch um systemische Risiken. Welche negativen Auswirkungen haben die Plattform auf unsere Gesellschaft, auf verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft? Und man sieht es eben auch daran, dass jetzt schon Dutzende Aufsichtsverfahren angestoßen sind, auch wenn erst eins gegen X abgeschlossen ist, was natürlich auch mit der Situation in den USA gerade zu tun hat. Und dass kein einziges dieser Aufsichtsverfahren tatsächlich mit der Löschung von illegalen Inhalten zu tun hat. Mhm. Da geht es um Transparenz, da geht es um Werbung und die Transparenz von Werbung, da geht es um das Targeting, da geht es um Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. All das sind Gegenstände von Aufsichtsverfahren unter dem DSA, aber da geht es an keiner Stelle darum, ob irgendein Inhalt speziell gelöscht wurde oder nicht gelöscht wurde. Und das ist eben auch gar nicht die Intention des Gesetzes. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch diese verstärkten Nutzendenrechte, wie zum Beispiel eben auch Trusted Flagger-Organisationen, Out-of-Court-Settlement-Bodies, also außergerichtliche Streitbeilegungsstellen, die eben auch ja die Inhalteentscheidungen einfach beschleunigen sollen, weil eben niemand mehrere Jahre vor Gericht ziehen kann. Deswegen.
Ich meine, das war ja tatsächlich die Sache. Ich bin sozusagen als Amtsträger bin ich gar nicht geschützt. Da kann jeder alles Mögliche behaupten. Und es geschieht ja gerade bei mir auch sehr, sehr viel, dass man dann angegriffen wird. Und als Privatperson ist es natürlich eine Sache, jahrelang gegen einen großen Konzern vor Gericht zu ziehen. Das schaffen die meisten Menschen nicht. Und das ist einer der Gründe, warum wir ja auch damals das Verfahren durchgeführt haben, dass wir gesagt haben, man tut es ja auch, um die Menschen zu schützen. Könnte man tatsächlich also sagen, momentan haben wir eine Rechtssituation, in dem sind die Interessen von Konzerne, Urheberrechte und alles Mögliche besser geschützt als die einfachen Menschen, wenn sie angegriffen werden?
Leider ja. Gerade im Urheberrecht oder selbst wenn man auch auf die Rechte der Online-Plattformen selber guckt, über die wir ja hier auch reden, ist es so, dass die schon sehr viele Privilegien genießen. Gerade auch, was eben Haftungsfreistellungen angeht. Das ist so historisch gewachsen über die letzten 20 Jahre. Und den Ursprung hat das Ganze genommen in einer Zeit, als diese Plattformen noch sehr klein waren. Es waren aufstrebende Start-ups und man hat sich gedacht, wie toll wäre es denn, wenn die sich jetzt hier in der EU auch niederlassen würden und die ganzen Arbeitsplätze, Steuern, Wirtschaft, was man sich nicht alles dabei gedacht hat. Und das hat eben dazu geführt, dass zum Beispiel Online-Plattformen per se erstmal gar nicht für das haften, was auf ihnen gepostet wird. Und das hat auch seine Bewandtnis, denn ansonsten gäbe es keine nutzergenerierten Inhalte dort, dann wäre es halt einfach nur eine Redaktion. Aber diese Haftungsprivilegierungen führen natürlich dazu, dass eben die ganze Arbeit, die ganzen Belastungen eigentlich bei den Nutzenden liegen, die dann eben nicht nur davon profitieren, sondern die leider dann auch sehen, dass ihre Rechte verletzt werden. Und da wünschte ich mir manchmal die Möglichkeiten, die wir im Urheberrecht teilweise schon haben, eben auch schnell gerichtlichen Rechtsschutz zu Rate zu ziehen. Das ist natürlich immer vorzugswürdig, wenn Gerichte diese Entscheidungen treffen. Als Anwältin kann ich das gar nicht anders sehen. Aber wir sehen natürlich auch, dass die Betroffenen die gar nicht die Kapazitäten dafür haben und das Gerichtsverfahren eben teilweise mehrere Jahre dauern, weil all diese Verfahren landen zum Beispiel auch bei den Pressekammern. Die sind natürlich auch mittlerweile massiv überlastet dadurch.
Ja, und dann will man natürlich komplexe Verfahren gegen Riesenkonzerne dann unter Umständen mal schnell wegbekommen. Ja. Und ich halte es für schlimm. Du weißt vielleicht, ich habe das ja vor Jahren schon mal gesagt, damals noch Facebook, das kam damals sogar in den Nachrichten, als ich da rausgegangen bin, dass ich gesagt habe, wir sind da gar nicht Kunden, wir sind da eigentlich das Produkt. Also einerseits, die Menschen gehen dahin und erarbeiten Inhalte, mit denen wird Geld verdient, Werbung verkauft und dann heißt es aber, wir haben mit den Inhalten nichts zu tun von Seiten der Konzerne. Das ist doch keine gesunde Umgebung.
Das ist genau keine gesunde Umgebung, gerade dann, wenn, wie wir es leider gerade sehen, die Konzerne selbst auch anfangen, ihre politischen Interessen sehr offensiv in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir jetzt in den letzten Jahren einfach sehen konnten, wie sehr diese Plattformen wirtschaftlich davon profitieren, dass vor allem Extremisten sie benutzen für ihre Zwecke, um eben die Demokratien von innen heraus zu unterwandern. Und das ist sicherlich eine Problematik. Und da ist zum Beispiel HateAid auch gerade sehr dabei, dieses Bewusstsein in der Bevölkerung dafür zu schaffen. Wir haben jetzt gerade eine Ausstellung eröffnet, die heißt Alles im Angebot, wo vor allem auch Schulklassen und pädagogische Einrichtungen aufgeschlaut werden sollen, dass eigentlich sie das Produkt sind. Und das ist so ein bisschen im Supermarkt nachgebildet. Und man zeigt dann eben, dann gibt es einen Aufsteller von Elon Musk und Mark Zuckerberg, die Marktleiter sind und dann eben bestimmen, was wir da kaufen können, wie Profile über uns angelegt werden, wie eben auch die Sicherheit in diesem Supermarkt nicht besonders groß geschrieben wird. Und da sieht man zum Beispiel auch an einer Installation, wo die Jugendlichen auswählen können, was zum Beispiel sie schon erlebt haben, ob sie beleidigt wurden, ob private Daten veröffentlicht wurden oder Bildmaterial entwendet wurde, kann man dann ganz gut sehen, welche Knöpfe sie betätigt haben anhand von Farben, die dann, also farblichen Kugeln, die dann rausfallen. Da sieht man dann eben, dass das fast alle betrifft. Kinder und Jugendliche. Und das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, dann zum Beispiel mit den Lehrkräften oder auch den Eltern darüber mal ins Gespräch zu kommen. Wir erleben da oft auch eine große Unwissenheit und Ohnmacht, wie man überhaupt mit den Kindern über ihre Online-Erlebnisse ins Gespräch kommen kann, obwohl wir eben aus verschiedenen Studien und Umfragen wissen, dass es sie durchaus auch im Alltag und auch im analogen Alltag extrem belastet, wenn sie dort zum Beispiel als jüdisches Kind Antisemitismus ausgesetzt sind, wenn sie da Rassismus erleben oder einfach gemobbt werden durch Beleidigungen oder irgendwelches Bildmaterial, was von ihnen da erstellt wird. Und der Zugang eben dann auch zu den Eltern, die häufig nicht in diesen Räumen unterwegs sind, scheint dann oft auch eine Herausforderung zu sein.
Das kann ich voll bestätigen. Ich bin ja sehr, sehr viel an Schulen. Und wenn du dann mit 11-, 12-Jährigen sprichst, die Hamas-Videos gesehen haben, die verstörende Inhalte gesehen haben und die auch Angst haben, darüber zu sprechen mit Eltern oder mit Lehrerinnen, Lehrern, weil sie Angst haben, dann wird ihnen das Smartphone weggenommen. Und oft ist es dann so, wenn ich dann quasi da bin, dann löst das so eine Kaskade aus, dann werden die Gespräche erstmal eröffnet, weil das ist ja auch das Ziel der Terroristen, die jungen Menschen zu triggern, vielleicht sogar zu traumatisieren und auch einfach zu verrohen, ja, wenn man da rangeht. Und die Konzerne haben wir das Neurohacking, also das gezielte Gucken, was Dopamin, Adrenalin, Testosteron anspricht. Ganz gezielt werden die Inhalte ausgespielt und dann kommen noch politische Inhalte dazu. Wir sind hier in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin und bei uns damals im Süden hat das für echtes Verstören gesorgt, dass hier ein großer Medienkonzern aus Berlin sogar erlaubt hat, dem Elon Musk einen Wahlaufruf vor der Bundestagswahl für die AfD rauszumachen. Also ein nicht-deutscher, nicht-europäischer Medienmilliardär darf hier für eine Partei, mit der die Demokratinnen und Demokraten nicht zusammenarbeiten, einfach Partei ergreifen. Hat das in Berlin auch für Verblüffung gesorgt oder ist das hier schon, hat man sich hier schon dran gewöhnt?
Ich würde schon sagen, dass es viel und kontrovers diskutiert wurde. Mhm. Aus heutiger Sicht, obwohl es gar nicht so lange her ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ist es auch wenig überraschend. Denn mittlerweile nimmt ja selbst die US-Regierung ganz offiziell und persönlich hier Einfluss darauf, wie beispielsweise europäisches und deutsches Recht angewendet wird. Annalena von Hodenberg und ich wurden kürzlich mit Einreiseverboten in die USA belegt, was natürlich auch in Deutschland zu einem viel größeren Aufschrei geführt hat als in den USA, weil wir natürlich an den Themen fertig da dran sind, wo aber explizit die Begründung, die wir im Übrigen nur über X bekommen haben und kann nicht irgendwie per E-Mail oder per offiziellen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung oder irgendwas, ist die Begründung dafür, dass zum Beispiel ich im Beirat des Digital Services Coordinator war. Ein Beirat, der vom Parlament eingesetzt wird aufgrund eines deutschen Gesetzes, dem Digitale Dienstegesetz, und dass wir eben diesen Status als Trusted Flagger haben. Das heißt, einen offiziellen gesetzlichen Status, der uns aufgrund eines europäischen Gesetzes von einer deutschen Behörde verliehen wurde.
Moment, die US-Regierung hat euch das nicht mal, du hattest ja auch ein Visum, ja, und ja. Das wurde dir nicht direkt mitgeteilt, dir und Annalena, sondern es ging quasi über X. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, also ich hatte ein Touristenvisum und ich habe eine E-Mail 3 Stunden bevor es angekündigt wurde, darüber bekommen, dass es eine Statusänderung gibt und ich das doch mal nachschauen sollte. Das habe ich dann getan. Da stand dann, dass es noch die Bearbeitung aussteht, was etwas lustig ist, weil ich vorletztes Jahr mit dem Visum eingereist bin und es eigentlich auch nur noch 4 Monate gültig war. Ich hatte jetzt also nicht konkret vor, in die USA zu reisen. Es war tatsächlich einfach noch wegen der letzten Einreise da. Und dann habe ich 24 Stunden später am Weihnachtsabend noch eine E-Mail bekommen, dass es ein neues Status-Update gibt. Und da stand dann eben, dass ich nicht einreisen darf. Mhm. Aber ohne Begründung. Also es gab nur eben die Statusänderung und dann diese Erläuterung auf X, wo dann eben durch die Undersecretary of State Sarah Rogers, die jetzt auch gerade zur Münchner Sicherheitskonferenz hier in Deutschland ist und da wahrscheinlich auch
die einreisen darf, ja.
Genau. Und die offensichtlich
einreisen.
Das ist ein interessanter Funfact, den habe ich noch gar nicht so betrachtet. Ja, die hier offensichtlich einreisen darf. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, was sie da sagt und was auch Marco Rubio sagt, weil wir eben auch sehen, dass zumindest in unserer jetzigen Situation wir natürlich ja auch politisch durchaus Zuspruch bekommen. Es wurde sehr viel Solidarität natürlich auch ausgesprochen, weil es eben nicht um uns geht. Es geht hier nicht darum, findet man Hate Aid gut oder findet man Hate Aid schlecht oder denkt man jetzt, dass Trusted Flagger in den DSA zu schreiben eine gute Idee war oder vielleicht eher eine schlechte, sondern es geht eben darum, dass diejenigen, die im Gesetz eine Rolle haben, angegriffen werden. Und das kann doch niemals die Lösung sein. Also, wer den Rechtsstaat befürwortet, muss doch sagen, diejenigen anzugreifen, mundtot zu machen, auch so persönlich zu werden, das ist nicht die Lösung, sondern wenn, dann muss man eben das Gesetz ändern und sich auf eine neue Regelung einigen. Genau, und deswegen sind wir sehr gespannt, was die eben sagen. Bisher haben sie natürlich in den USA wenig politischen Backlash deswegen gespürt. Dafür sind wir dann doch nicht wichtig genug. Aber es ist natürlich zu befürchten, dass es eben weitergeht, dass es als nächstes weitere zivilgesellschaftliche Organisationen dran sein könnten, dass möglicherweise auch Mitarbeitende in Behörden davon betroffen sein könnten. Oder wenn sie richtig ein Statement machen wollen, auch MandatsträgerInnen.
Ja, ich meine, ich hatte das ja damals erlebt, bin ja angegriffen worden, schon als Mandatsträger von so einer Trump-Org da auf so eine Prangerliste gesetzt worden. Und das war übrigens auch um Weihnachten. Also ich halte das überhaupt nicht für einen Zufall. Das ist etwas, was wir bei digitaler Gewalt immer wieder erleben. Also es wird ganz gezielt angegriffen an Wochenenden, an Feiertagen, wenn du Pressesprecher nicht erreichen kannst, wenn du Anwältinnen nicht erreichen kannst. Also es wird versucht, die Leute quasi als Privatperson unter Druck zu setzen, in die Ecke zu treiben. Ich habe deswegen, als das geschehen ist, zu Weihnachten, habe ich das mich sofort daran erinnert gefühlt und habe mir gedacht, oh, wie es euch jetzt wohl geht. Ich habe dir ja dann auch geschrieben, weil ich einfach gewusst habe, in so einer Situation, man fühlt sich verwundbar, man weiß nicht, was los ist, es erscheinen keine Zeitungen, man kann überhaupt nicht gut reagieren und ich muss dir leider sagen, die machen das bewusst. Also nach meiner Auffassung ist das sozusagen Teil dieser Methode, dass man gezielt die Angegriffenen treffen will, wenn sie sich am schlechtesten wehren können. Aber ich sehe dich hier kämpferisch. Also offensichtlich, wenn der Zweck war, dich einzuschüchtern, dich und Annalena, dann hat das offensichtlich nicht funktioniert.
Natürlich, du kennst uns doch, wir geben niemals auf, genau wie du. Und das, genau, war für uns auch von Anfang an klar. Also wir haben das eben mitten in der Nacht haben wir das erfahren und haben in dieser Nacht dann auch nicht wirklich geschlafen, weil wir eigentlich mit Kommunikation beschäftigt waren. Natürlich war die ganze US-Presse schon in unserem Pressepostfach. Die dpa meldete sich dann auch mitten in der Nacht und genau, wir mussten dann einfach kommunizieren. Und natürlich, man hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder hält man erstmal die Füße still und versucht zu verstehen, was passiert, hält sich zurück, aber das ist genau dann nicht das, worin wir so gut sind manchmal. Das heißt, für uns war sehr klar, wir müssen jetzt sagen, dass wir uns erstens nicht einschüchtern lassen und zweitens müssen wir von Anfang an klar machen, hier geht's nicht um uns. Das ist kein privates Einzelschicksal. Also natürlich betrifft es uns auch privat und es verursacht auch einiges an Arbeit und privater Aufmerksamkeit. Aber diese Rolle wurde uns jetzt zugewiesen und deswegen werden wir sie erfüllen. Und wir müssen eben, wenn uns was an dieser europäischen Regulierung liegt, wenn wir davon überzeugt sind, und das sind natürlich wir bei Hate Aid auf jeden Fall, dass der Digital Services Act, dass es da nicht um Zensur geht, sondern dass es da um Transparenz geht, dass es darum geht, die Willkür der Plattform zu brechen, die bisher vorgeherrscht hat, indem sie nämlich unseren öffentlichen Diskurs ihren ganz eigenen, auch sehr wechselhaften Regeln unterworfen haben. Ja, wenn wir daran glauben, müssen wir uns dagegen stellen.
Ja, also will ich ganz klar unterstreichen, ich habe auch damals nicht den Eindruck gehabt, dass jetzt die Leute mich persönlich angegriffen haben. Ich meine, ich war zur Amtseinführung von Barack Obama eingeladen. Ich habe super Beziehungen zu den USA immer gehabt und auf dieser Prangerliste waren ja auch Barack Obama selber und ein deutscher Diplomat schon gestanden. Das heißt, die greifen nicht denen geht es nicht drum, sozusagen wirklich eine einzelne Person anzugehen, sondern sie wollen die Strukturen, die Regeln, die wir in Europa aufgestellt haben, treffen. Und das spricht ja auch dafür, dass man dieses Trusted Flagger angreift. Ja, ihr steht gewissermaßen für ein europäisches Regelwerk. Ja. Und wer da draußen, das will ich einfach mal sagen, Leute, wer da draußen behauptet, Hate Aid sei irgendwie links oder würde nur für Linke arbeiten, hat entweder keine Ahnung oder lügt. Ich habe mit euch zusammengearbeitet und das war nie ein Thema. Es war absolut professionell und freundlich, und auch als ihr gesehen habt, dass es mir mal nicht gut ging, wart ihr genauso empathisch und professionell wie bei anderen auch. Ich kann überhaupt nicht bestätigen, dass da eine politische Agenda wäre. Ihr setzt Recht durch. Ihr setzt europäisches und deutsches Recht durch, und zwar für die Menschen und auch übrigens für die Abgeordneten und Staatsbeamtinnen in diesem Land.
Das sehe ich auch so. Wir haben in den Jahren, in denen es uns gibt, mehr als 8000 Menschen in unserer Betroffenenberatung gehabt. Und genau, wir wissen bei auch gar nicht allen davon, was genau sie immer beruflich machen und welcher Partei zum Beispiel sie angehören, weil wir natürlich datenschutzkonform auch nicht sinnlos irgendwelche Daten erheben können. Aber wir können sagen, dass zumindest eine Relevanz des politischen Engagements bei circa 5% unserer Klientinnen da war. Das heißt, ganz viele von den Menschen, mit denen wir arbeiten, sind überhaupt nicht politisch aktiv. Und vor allem sind auch über 90% Privatpersonen und gar keine Personen des öffentlichen Lebens. Und natürlich sind wir da oft auch so ein bisschen in der Bredouille, weil in unserer Beratung natürlich auch das Beratungsgeheimnis gilt. Das ist auch streng zu trennen von allem, was wir zum Beispiel an politischer Arbeit machen, um Nutzendenrechte zu verbessern, um uns in diesen Diskurs einzubringen. Und natürlich müssen wir das Beratungsgeheimnis wahren und können deswegen nicht über alle Menschen, die in unserer Beratung gelandet sind, auch eben die entsprechende Auskunft erteilen. Und genau, eben durch die Person des öffentlichen Lebens entsteht eben oft dieser Eindruck, dass wir nur Prominente unterstützen wollen. Aber das stimmt eben, wie gesagt, einfach nicht. Da sprechen die Zahlen für sich.
Ja, und also wenn das jemand behauptet, gerne zu mir schicken, weil ja. Ich kann das bestätigen. Und ich hatte mir das ja auch nicht ausgesucht, diese Angriffe. Ich glaube auch, dass ihr richtig gehandelt habt, Annalena und du, dass ihr nämlich sofort in die Offensive gegangen seid, weil was diese Angreifer ja wollen, ist, dass sie diese negativen Attribute, die sollen stehen bleiben. Ja, also in meinem Fall waren das ja auch ganz krasse Vorwürfe, auch teilweise bis ins Privatleben hinein und gegen die Familie. Wenn dann sowas, was weiß ich, Vorwurf Terrorismus oder so unwidersprochen stehen bleibt, auch durch KIs gefunden wird beispielsweise. Ich weiß, dass viele Leute intuitiv denken, man zieht sich erstmal zurück, aber das sollte man genau nicht tun. Nicht dem Hass sozusagen stehen lassen, sondern mindestens mal widersprechen. Also ich glaube, eure spontane Reaktion war einfach richtig.
Ja, wenn wir eins auch aus den Krisen, die wir durchlaufen haben, der letzten Jahre gelernt haben, unsere Zulassung als Trusted Flagger war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Dafür haben wir auch sehr viel Hass abbekommen, mit dem wir natürlich auch mittlerweile ganz persönlich umgehen müssen. Nicht nur als Organisation, sondern auch eben natürlich fast schon ganze Kampagnen, die gegen uns gefahren wurden. Und auch an anderer Stelle ist uns das schon begegnet. Und natürlich ist es wichtig, auch das eigene Narrativ dazu setzen an dieser Stelle und es eben nicht anderen zu überlassen, über einen zu reden, sondern da selber auch voranzugehen. Und da muss ich aber auch sagen, dass es uns, obwohl es natürlich manchmal persönlich dann auch mit etwas Kraftaufwand verbunden ist, eigentlich sehr leicht fällt. Denn die Arbeit, die wir machen, bietet einfach ganz viele Anknüpfungspunkte, auch ganz stolz darüber zu sprechen, was wir machen. Dass wir eben eine Anlaufstelle sind für Betroffene von digitaler Gewalt, die bei uns Unterstützung bekommen, dass wir bei der Prozesskostenfinanzierung, dass wir im Rahmen der Prozesskostenfinanzierung eben auch bei der Rechtsdurchsetzung unterstützen können. All das sind Dinge, die hinter denen stehen wir zu 100%. Und deswegen ist es für uns auch kein Problem, darüber zu sprechen, was wir da eigentlich machen. Auch wenn es immer wieder versucht wird, es einseitig und verzerrt darzustellen.
Also ich musste das lernen, darüber zu sprechen als Betroffener. Auch gerade so die Angriffe gegen die Familie und gegen das Privatleben. Weil sozusagen das alte Männerbild ist halt, man ist der Beschützer und man redet nicht über seine eigenen Schmerzen quasi die Stellen, wo man angegriffen wird. Also ich musste das wirklich lernen. Aber seitdem ich das tue, auch bei praktisch jeder Veranstaltung werde ich angesprochen. Mein Eindruck ist, dass etwa 2/3 der Betroffenen weiblich sind, also dass Frauen häufiger angegriffen werden. Und ich habe auch das Gefühl, wenn Frauen sichtbar werden, auch durch Kompetenz, durch ein politisches Amt, also das sozusagen das, was ich abbekomme, ist schon übel genug und das wünsche ich niemandem. Aber ich habe den Eindruck, dass bei diesen Hassangriffen auch sehr häufig eine sexistische Komponente dabei ist. Ist das aus der Arbeit oder dem Erleben, ist das jetzt nur ein subjektiver Eindruck von mir?
Nein, das ist es nicht. Natürlich erfahren Männer auch Angriffe und in unserer Beratung ist es auf jeden Fall die Verteilung etwas gleichmäßiger als 2/3 zu 1/3. Aber vor allem in der Prozesskostenfinanzierung landen viele Frauen, denn an die Beratung kann sich natürlich erstmal jede Person wenden, die in irgendeiner Form digitale Gewalt erfahren hat. Und dann, genau, kann man eben sich anschauen, was braucht die Person, damit es ihr besser geht? Was braucht die Person, um zum Beispiel ihre Privatsphäre im Internet besser zu schützen? Was kann man eben vielleicht auch tun, um weniger angreifbar zu sein durch eben Einstellungen, für wen sind meine Profile sicher und so weiter? Und dann in der Prozesskostenfinanzierung stellt sich dann aber natürlich die Frage, was ist eben auch rechtlich relevant. In der Beratung ist es erstmal egal, alle Menschen können sich da hinwenden und erfahren eine psychosoziale Beratung und Unterstützung. In der Prozesskostenfinanzierung dürfen wir dann natürlich wirklich nur oder können wir auch einfach nur über die Inhalte sprechen, die rechtlich relevant sind. Und die Angriffe gegen Frauen unterscheiden sich einfach in dem Sinne, dass es so gut wie nie einen Sachzusammenhang gibt. Es gibt keine Kritik an irgendeinem Wirken, an einer Position oder an irgendwas, was man gemacht hat, sondern es geht einfach direkt unter die Gürtellinie. Mhm. Und zwar genau extrem sexualisiert, beleidigend, oft auch gewaltvoll. Da werden Vergewaltigungen beschrieben, heutzutage Deepfakes erstellt. Grock hat da jetzt auch nochmal seinen Beitrag zu geleistet, indem dort Millionen von sexualisierten Deepfakes per einfachem Sprachbefehl oder per Prompt, wie man ja dann heute sagt, erstellt wurden. Das hat nochmal eine völlig ungeahnte Welle auch der Normalisierung von geschlechtsspezifischer digitaler Gewalt gebracht. Und das ist eben das, was Frauen ausgesetzt sind. Und da erlebe ich manchmal auch in politischen Gesprächen ja vielleicht auch manchmal ein bisschen Unverständnis, wenn es dann heißt, ach na ja, das kann man ja an sich vorbeiziehen lassen und mit den Deepfakes, man glaubt ja bald eh nicht mehr, was man da im Internet sieht. Das kann ich nicht bestätigen. Das Absolut. Macht was mit allen. Ja. Egal, ob Privatperson, Person des öffentlichen Lebens. Und ich erinnere mich auch noch bei dir, es war natürlich da auch einfach sehr perfide, weil eben ganz gezielt auch deine Familie immer wieder thematisiert wurde. Und das natürlich dann, genau, zwar nicht so sehr gegen dich körperlich gerichtet war, aber natürlich gegen alles, was dich auch in deiner Funktion ausmacht und deine Seriosität und deine Legitimation.
Genau, da waren ja auch so sexualisierte Sachen dabei. Irgendwie, ich würde meine Frau betrügen, mit jungen Asiatinnen anbandeln oder also wirklich Zeug. Oder zum Beispiel auch gegen meinen Vater, der ist 2012 verstorben. Aus der DDR geflohen, Stasi-Haft erlitten und völlig unbescholten. Aber der wird dann auch angegriffen. Also werde ich sozusagen auch als Sohn angegangen. Und ich glaube, das ist genau, was du sagst. Also die suchen quasi die Punkte, die maximal verletzen. Es geht um Dominanz, es geht um Macht. Und da kann man, ich unterrichte Medienethik und habe einen Titel und einen akademischen Titel und Beruf. Und trotzdem tut es weh. Also bevor die Ratio da überhaupt reinkommt, ist man getroffen. Und wenn dann Leute noch sagen, ach komm, ignoriere es einfach, lass es vorüberziehen, glaubt doch eh keiner, was im Internet steht, dann trifft es, glaube ich, das Gefühl von Betroffenen nicht. Digitale Gewalt hat Folgen. Und da kann man noch so reflektiert sein, weil die suchen ja ganz gezielt die Punkte, mit denen sie die Angegriffenen verletzen können.
Und bei digitaler Gewalt geht es eben ja auch gerade darum, an Individuen ein Exempel zu statuieren, was eine Ausstrahlungswirkung hat. Wenn du angegriffen wirst, dann geht es um deine Arbeit, dich gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben einzusetzen. Das ist ja auch natürlich auch ein Thema, was uns immer wieder begegnet in den sozialen Medien, gerade in der heutigen Zeit. Und wenn man jetzt eben auch sieht, wie eben dann auch Institutionen, die unterstützen, angegangen werden, nämlich über dieses Zensurnarrativ. Wir hatten ganz lange eine Zeit, das war genau auf jeden Fall die Zeit vor und rund um die Zeit, wo Hate Aid gegründet wurde, wo sich ja bestimmte extremistische Gruppierungen vor allem darauf verlassen konnten, dass das Internet ein geschützter Raum ist. Dass das Internet für sie das vielversprechendste Instrument ist, um ihre Gefolgschaft zu erweitern, ihre Narrative zu setzen und eben genau über solche Angriffe, wenn Leute wie du mundtot gemacht werden sollen, sich nicht mehr trauen sollen, sich zu äußern, ja, so die Hoheit über den öffentlichen Diskurs an sich zu reißen, ja, obwohl sie zahlenmäßig eigentlich viel, viel kleiner sind und man gar nicht von einer Mehrheit oder von einer Mehrheitsmeinung überhaupt wirklich sprechen kann. Und das ist ja dieses Silencing, was genau eben damit bezweckt wird. Jetzt ist viel passiert in den letzten Jahren. Es hat mehr Strafverfolgungen gegeben, es hat Gerichtsverfahren gegeben. Hate Aid hat Renate Künast bis zum Bundesverfassungsgericht unterstützt, wo ganz klar gesagt wurde, auch Menschen, die in politischen Ämtern sind, durch das Bundesverfassungsgericht, nicht durch Hate Aid gesagt wurde, Menschen, die in politischen Ämtern sind, auch die müssen einen Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte erfahren. Denn wenn sie das nicht tun, wird sich niemand mehr in dieser Demokratie überhaupt noch engagieren. Das sehen wir heute vor allem im kommunalen Raum, wo ja manche Gebiete gar keine Bürgermeister, Bürgermeisterinnen mehr finden, weil eben niemand sich das antun will. Was ich persönlich sogar auch verstehe, wenn ich eben sehe, was Personen des politischen Lebens so an den Kopf geworfen wird, wie sie objektifiziert werden, wie ihnen eigentlich jegliches Menschsein abgesprochen wird und sie nur noch eine Projektionsfläche aller Probleme heutzutage sind. Und die Leute, die sich eben ja genau darauf verlassen, dass das Internet ein geschützter Raum ist, sehen sich dadurch bedroht. Und natürlich, dass man jetzt ihrem dankbarsten Werkzeug, den sozialen Netzwerken, durch eine gemeinwohlorientierte Regulierung Einhalt gebieten will. Ja. Um eben ihnen diese Werkzeuge nicht wegzunehmen. Niemand will ja soziale Medien abschalten, sonst bräuchte man sie ja nicht regulieren, wenn sie nicht eine Daseinsberechtigung hätten, aber zumindest es ihnen schwerer machen möchte, sie auf diese Art und Weise so perfide zu missbrauchen.
Ja, also ich meine, ich kann das aus eigenem Erleben auch nochmal schildern. Da wart ihr jetzt nicht beteiligt als Hate Aid, aber es war tatsächlich so, dass zum Beispiel auf Achse des Guten, dass da Artikel über mich erschienen sind, Blogposts, die mich angegriffen haben. Wenn ich aber was erwidert habe, kam es durch einen Herrn Steinhöfel zum Beispiel dann auch zu klagen. Und überwiegend ist das sehr erfreulich verlaufen. Also steht auch in der Stuttgarter Zeitung zum Beispiel die Prozessberichterstattung. Kann mich da gar nicht beklagen. Ich habe mich jetzt nicht gewundert, dass jetzt der Daniel Günther als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ähnliche Erfahrungen macht. Also man wird angegriffen und gleichzeitig, aber wenn man widerspricht, heißt es, du darfst nicht widersprechen, weil Neutralitätspflicht. Ja. Und das ist natürlich, wenn sich das durchsetzen würde, dann wäre es tatsächlich so, dass dann immer mehr Menschen sagen, dann nehme ich kein Amt mehr. Weil das, wenn ich in der Demokratie also für ein Amt kandidiere oder in meinem Fall sogar beauftragt werde von Regierung und Parlament, und dann bedeutet das, ich kann von jeder Person fertig gemacht werden, diskreditiert werden und darf mich nicht mal wehren, ich darf nicht mal widersprechen. Also Leute, dann war es das, weil auch wenn es manche vielleicht nicht wahrhaben wollen, auch Politikerinnen und Politiker sind irgendwo mal Menschen und dann stellt man sich nicht mehr für ein Amt zur Verfügung. Und ich erlebe das auch so, dass mir Leute jetzt schon sagen, nee, ich kandidiere nicht für einen Gemeinderat oder ich kandidiere nicht, warum soll ich einen Vereinsvorsitz übernehmen, wenn nachher jeder Depp aus dem Netz mich angreifen kann. Und das ist wirklich gefährlich, wenn der öffentliche Raum dann quasi verloren ginge.
Man sieht sehr gut jetzt eben auch an Daniel Günther, wie dieser Zensurvorwurf eben auch systematisch missbraucht wird, um direkt jedwede Debatte, die inhaltlicher Natur ist, abzuwürgen. Indem nämlich ja Menschen, die sich entweder für Betroffene digitaler Gewalt, für einen ausgewogeneren Diskurs in den Medien einsetzen, Zensur vorgeworfen wird, wirkt man direkt die eigentliche Frage ab. Und die ist, was hat das eigentlich mit Meinungsfreiheit zu tun? Und das ist an sich nicht so viel. Denn eigentlich geht es vor allem uns bei Hate Aid darum, geltendes Recht durchzusetzen. Und wofür wir uns einsetzen, ist, dass Zugang zum Recht kein Privileg von einigen wenigen Mächtigen bleibt, sondern tatsächlich auch für normale Menschen, die Rechtsverletzungen erfahren haben, zugänglich wird. Und das muss man sehr gut voneinander trennen und auch durchschauen. Wir haben kein Rechtsstaatsproblem. Der Rechtsstaat funktioniert. Alle Fälle, wo wir jetzt mal in letzter Zeit das Gefühl hatten, da sind vielleicht Fehler passiert, wurden, wenn man genau hinsieht, durch die Gerichte repariert. Und so funktioniert der Rechtsstaat. Aber der braucht halt seine Zeit. Und heutzutage hat leider die öffentliche Debatte keine Zeit und keine Geduld mehr für gar nichts, nicht mal für Kontext.
Und dabei kommt der Begriff Republik von Res Publica, öffentliche Sache, öffentliche Angelegenheit. Und das ist genau das, weißt du, also Ich empfinde das überhaupt nicht als Hass, wenn jemand eine andere Meinung hat. Also wenn jemand sagt, hier, der Michael arbeitet zu wenig oder zu viel oder zu viel Israel oder zu wenig Israel oder der sollte sich mehr um Integration oder mehr um Sicherheit kümmern, null Problem. Das gehört dazu. Ja, also das gehört dazu. Man kann alle Sachen da kritisieren dafür. Das ist mir völlig bewusst. Das gehört auch dazu. Und oft ist an so einer Kritik ja auch was dran, dass man dann auch selber überlegt, stimmt, vielleicht müsste ich stärker in den Bereich oder müsste. Das habe ich nie als Hass empfunden, nie als digitale Gewalt. Aber wenn es darum geht zu sagen, der betrügt seine Familie oder sie sei eine Terroristin oder so. Also wenn es ins Persönliche übergeht und wenn gelogen wird, dann ist es doch keine Meinung mehr. Dann ist es einmal eine Lüge im Sinne von einer faktischen Falschaussage und das zielt doch zum anderen gar nicht mehr auf die Arbeit. Ich denke, du würdest auch sagen, wenn jemand an Hate etwas zu kritisieren hat, inhaltlich, sachlich, why not? Aber deswegen zu sagen, quasi wir haben hier mit gefährlichen Personen zu tun, die nicht mehr in die USA einreisen dürfen, da geht es dann halt zu weit.
Ja, also der Vorwurf, dass wir jetzt Agentinnen eines globalen industriellen Zensurkomplexes sind und radikale Aktivistinnen in einer bewaffneten Organisation.
Oh, seid ihr auch schon George Soros Mitarbeiterinnen?
Ja, das fehlt jetzt wahrscheinlich nur noch.
Ja, das hatte ich schon.
Aber das sind natürlich Vorwürfe, die aber auch einfach zeigen, wie hier ganz bewusst ein Bedrohungsszenario aufgebaut wird. Ich als Anwältin habe natürlich auch gedacht, oh Gott, sind das jetzt Rechtsbegriffe? Steht das jetzt in irgendeiner Akte beim State Department? Auf was hat das möglicherweise noch Auswirkungen? Aber ich habe mich jetzt versucht, ein bisschen durchzufragen, auch bei US-amerikanischen Anwälten. Wie es scheint, sind diese Begriffe komplett erfunden. Also die gab es bisher noch gar nicht. Genau, vielleicht werden sie jetzt eingeführt. Und wir müssen dann schauen, was wir damit machen. Aber das ist eben natürlich dieses Bedrohungsszenario, was hier geschürt werden soll und was natürlich auch sehr, sehr effektiv ist. Und das wird eine Ausstrahlungswirkung haben auf die Zivilgesellschaft, auf die Wissenschaft, wo eben nicht alle wie Annalena von Hodenberg und ich, die ehrlich gesagt, keine echten Gründe haben, warum wir dringend in die USA einreisen müssten, dass sich so sagen können und sagen können, wir machen das jetzt trotzdem weiter in der ersten Reihe mit unserem Gesicht in der Öffentlichkeit. Es gibt Menschen, die haben Familie in den USA, die sind durch ihre Forschung daran gebunden, dass sie eben auch in die USA einreisen müssen. Und natürlich wird das Auswirkungen haben. Aber ich erlebe auch gleichzeitig, dass viele sich sehr kämpferisch zeigen und sagen, jetzt erst recht. Denn ganz ehrlich, die politische Weltlage erlaubt es mittlerweile kaum niemandem mehr, sich zurückzulehnen und zu sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich habe mich hier in meinem Komfort eingerichtet, denn wenn wir nicht aufpassen, wird es für uns alle sehr bald sehr unkomfortabel.
Ja, ich war das letzte Mal im Oktober 23, direkt in der Woche vor dem Hamas-Terrorangriff, war ich in den USA. Ich war im State Department, ich habe meine Kollegin dort, US-Kollegin Deborah Lipstadt getroffen, die inzwischen auch entlassen worden ist von der Trump-Administration. Ich habe in Utah gesprochen, auf einer interreligiösen Konferenz. Ich habe dort übrigens auch Mitt Romney, also den anständigen Republikaner sozusagen, damals gelobt. Und es gab da auch dafür Hassmails an die Leute. Das ging also damals schon los, dass quasi auch gemäßigte oder ich sag mal anständige Republikaner auch angegriffen wurden. Also dass wenn man sich gegen Trump gestellt hat, wurden nämlich auch Republikaner gemobbt sozusagen. Das fand ich auch eine ganz bedrückende Erfahrung. Und damals haben schon viele, gerade auch jüdische Amerikanerinnen und Amerikaner, auch mir gegenüber von ihren Ängsten gesprochen, die teilweise sogar gefragt haben, ob ich glaube, dass Deutschland stabil bleibt. Also es ist ein Trend, dass in den USA, auch in Israel, auch jüdische Menschen wie der europäische, gerade auch deutsche Pässe anstreben, weil sie sich nicht mehr sicher sein können, ob das demokratische System Bestand hat. Ich will das so damit sagen. Ihr kämpft und wir kämpfen ein Stück weit auch für die Sicherheit von Menschen in diesen Ländern. Denn wenn ein Rechtsstaat zusammenbricht, bricht er für alle zusammen. Also wenn rechtsstaatliche Prinzipien, das hat im vorigen Podcast-Folge hat es Georg Müller, Oberlandesgerichtspräsident, gesagt, also wenn Willkür halt einmal herrscht, dann kannst du sie nicht mehr einfangen. Wenn ein Rechtsstaat willkürlich wird, dann verlieren alle Menschen ihren Rechtsschutz. Also von dem her will ich auch mal einfach Danke sagen, dass ihr das durchsteht, zumal ich weiß, wie doof sich das anfühlt.
Das ist genau das Problem. Wenn eine Gruppe nicht sicher ist, dann können wir es alle nicht sein.
Ganz
weil wenn es einmal sich gegen eine Gruppe richtet, wissen wir nicht, wer die Nächsten sein können.
Genau.
Und theoretisch kann es uns alle treffen.
Wenn sie dich zum Beispiel, dann könnte es auch ein Manager, der vielleicht irgendwie auf eine Konferenz muss oder eine Wissenschaftlerin oder die zu Quantenphysik forscht, ein Vertreter einer Religionsgemeinschaft. Das kann dann alle treffen. Ja? Und das ist das Signal, das natürlich auch ausgesendet wird.
Wir haben jetzt viel über Antisemitismus gesprochen. Wie geht's dir denn aktuell mit der aktuellen Situation? Du bist ja gar nicht mehr zum Beispiel auf X vertreten, was ich persönlich für eine sehr vernünftige Entscheidung halte und wo ich auch glaube, dass mehr Menschen in offiziellen Positionen sich da ein Beispiel dran nehmen sollten. Wie geht's dir im Moment?
Also mein Lebensgefühl hat sich deutlich verbessert, seitdem ich raus bin aus diesen, ich nenne sie antisoziale Konzernmedien, manche sagen ja auch algorithmische, also quasi die Medienplattformen, wo das Empörungspotenzial und das Hasspotenzial noch verstärkt wird. Ja, also 2019 bin ich aus Facebook raus und das war, wie gesagt, damals sogar in Heute-Nachrichten. Das ist auch frustig, da arbeitest du jahrelang und dann kommst du in den Nachrichten, weil deinen privaten Facebook-Account gelöscht hast. Aber das war damals noch so gegen den Trend.
Ja.
Und inzwischen bin ich ganz raus, auch aus Instagram, auch aus X. Ich bin weiter auf Mastodon und auf meinem Blog und ich podcaste. Das sind die Sachen, die ich mache. Und damit mache ich auch sehr gute Erfahrungen. Bei X muss ich dir wirklich sagen, was mich stört und was ich auch teilweise nicht verstehe und auch im persönlichen Gespräch Politikerinnen und Politikern sage. Elon Musk selber hat sich verschiedentlich so antisemitisch geäußert. Ja, George Soros Verschwörungsmythen, die Flüchtlinge seien nach Europa gebracht worden, um die europäische Zivilisation zu zerstören. Er hat sich mit dem iranischen Regime solidarisiert, direkt nach dem Angriff der Hamas. Und auch Leute, die mir sonst immer versichern, wie stark sie gegen Antisemitismus sind und so weiter, bleiben auf dieser Plattform. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe keine Journalistin, keinen Journalisten und erst recht keine Politikerin und keinen Politiker, die immer noch diese Plattform bespielen, von der ganz offensichtlich nur ein Mann profitiert, der es nicht gut mit unserer Demokratie meint, überhaupt nicht gut mit der Demokratie. Oder mit der Menschheit überhaupt nicht. Immerhin, er will jetzt nicht mehr zum Mars, er will jetzt erstmal zum Mond. Aber Leute, also ich finde keine richtige Erklärung dafür, wie kann man so verzweifelt sein, seine wertvolle Zeit und seinen Content auf so eine Plattform hochzuladen.
Also auf dem Mond kann er von mir aus auch bleiben.
Ja.
So viel steht auf jeden Fall fest. Mich macht das auch fassungslos, wie, ja, man muss sagen, einfach Menschenrechte auf X mit Füßen getreten werden. Ich bin selbst auch Klägerin in einem Verfahren, wo es darum geht, dass Ex-Holocaust-Leugnungen aber wirklich übelster Art, also wirklich die schlimmsten Verschwörungserzählungen, die man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann, eben nicht gelöscht hat. Und X verteidigt sich sehr erfolgreich leider aktuell eben damit, dass ich womöglich gar nicht hier in Berlin klagen darf, sondern eigentlich nach Irland gehen müsste, wo eine solche Klage gut und gerne mal 300.000 Euro kosten kann. Also da ziehen wirklich auch die Kanzleien, die dann von den Plattformen beauftragt werden, jegliche Register, um irgendwie sich da rauszuwinden, anstatt sich wirklich mal mit dem Grundproblem, nämlich Antisemitismus, auf X zu befassen. Und wenn dann so Grock anfängt, Hitler zu verherrlichen und Antisemitismus zu verbreiten, wundert mich das gar nicht.
Ja, weil Mecker-Hitler hat das.
Ich kenne ja das Trainingsmaterial, wo Grock sich draus bedient. Und da bleibt sowas eben nicht nur unwidersprochen, sondern auch ungelöscht einfach stehen. Und zwar dauerhaft. Und deswegen schockiert es mich auch natürlich nicht nur, was da für Zustände herrschen und dass man da offensichtlich auch nicht mit dem Digital Services Act so durchgreifen kann, wie man sich das vorgestellt hat, sondern ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es nicht mehr die offizielle Kommunikationsplattform ist. Denn solange das so ist, können natürlich Menschen immer sagen, ich muss ja da sein, wenn ich informiert werden soll. Wenn die Regierungserklärung zuerst dort abgegeben wird, bevor sie in der DPA ist, ja, natürlich hat man dann das Gefühl, dass man da irgendwie sein muss, wenn man mitbekommen möchte, was passiert.
Ja, und ich habe es jetzt das erste Mal erlebt. Das war auch eigentlich was Privates. Und zwar habe ich meinen Account bei Disney gelöscht, nachdem die den Jimmy Kimmel entlassen haben. Ja, also das, obwohl ich ein riesen Star Wars Fan bin, aber ist eh schlimm, was Disney mit Star Wars macht. Egal. habe ich meinen Account gelöscht und ein Journalist der Stuttgarter Zeitung hat einen Artikel daraus gemacht und der wohl auch ziemlich gut lief, weil du brauchst zum Beispiel bei Mastodon, niemand braucht einen Account, alle können das lesen. Ich kann das freischalten, das heißt sozusagen, da ist es wirklich so, liebe Politikerinnen und Politiker, liebe Journalistinnen und Journalisten, ihr könnt da posten, es kostet nichts und es ist in der Öffentlichkeit. Ihr braucht nicht X, um mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren.
Was denkst du denn, was wir machen müssen, damit mehr Leute das verstehen? Und vielleicht, es würde ja schon reichen, wenn sie nicht nur auf X posten würden, sondern gleichzeitig, also wirklich zeitgleich, auch auf Mastodon, sodass ich nichts verpasse, wenn ich nicht auf X bin. Was müssen wir tun, um mehr Leute davon zu überzeugen?
Also ich habe sogar die Forderung vertreten und das mache ich immer wieder, deswegen sage ich es auch hier. Ich bin der Meinung, dass wir FOSS-Ausgaben, also Free and Open Source Software, eigentlich als Verteidigungsausgaben verstehen sollten. Ja, zum einen wäre es dann nicht unter der Schuldenbremse und es würde auch wirklich Sinn machen. Denn solange wir uns von amerikanischer Software und auch chinesischer Software und Hardware abhängig machen, ist es einfach verrückt. Also ich war zum Beispiel auch bei der Bundeswehr, einer meiner Söhne auch, und Leute, solange halt Microsoft Software läuft sicherheitsrelevanten Servern, können wir es mal bitte vergessen, dass wir Grönland verteidigen. Das ist ein Witz, ja. Das österreichische Bundesheer hat schon umgestellt auf Libra, also die sind schon im FOSS-Bereich und das ist praktisch meine Forderung. Wer es wirklich für ein souveränes, freiheitliches, rechtsstaatliches Europa ist, kann selber damit anfangen. Es gibt kein Schicksal, dass wir unbedingt Lizenzgebühren an Microsoft überweisen müssen und dann auch noch das Problem haben, dass unsere Daten nicht sicher sind. Auch unsere Sicherheitsdaten, auch unsere persönlichen Daten. Es gibt übrigens auch keine Pflicht, PayPal zu benutzen. Also das heißt, wir alle können, es gibt ja inzwischen den Digital Independence Day, diese Bewegung, und genau so sehe ich das auch. Europa müsste sich endlich unabhängig machen von chinesischer, amerikanischer, russischer Software, weil wir hier, und Plattformen, weil wir hier letztlich über unsere eigene Souveränität agieren. Oh ja. Und deswegen finde ich schon, also wer immer noch nach all den Jahren auf X rumtreibt und meint, es ginge nicht anders wegen der Reichweite, der hat entweder überhaupt nicht begriffen, wie das Internet funktioniert, oder aber hofft, dass er, wenn er da mitspielt, noch ein bisschen Bonuspunkte von Trump und Musk bekommt. Und ich bin der Auffassung, das funktioniert nicht. Das geht heute schon über Mastodon viel, viel besser. Und zum Beispiel das, ich habe es erwähnt, Oberlandesgericht Karlsruhe, die haben eine Präsenz auf Mastodon, sympathisch, recht sympathisch, was ich sehr sympathisch finde, und erreichen damit viel mehr Dialoge und viel mehr Interaktionen, als es jemals auf diesen Konzernplattformen gewesen ist.
Ich habe auch lange gedacht, wenn man von X weggeht, dann überlässt man ja quasi den Raum. Aber ganz ehrlich, wenn ich diese Plattform öffne, sehe ich da mittlerweile eigentlich nur noch Elon Musk und alle, die ihm folgen.
Ganz genau.
Und KI-generierte Videos, wo ich einfach das Gefühl habe, weiß ich nicht, beim Zugucken sterben mir Gehirnzellen ab, genau. Die einfach auch keinen Aussagegehalt haben. Und deswegen, ja, ist es für mich tatsächlich auch sehr, sehr fraglich, warum man da überhaupt sein muss. Aber ja.
Ja, und schau, guck, jetzt haben wir zum Beispiel jetzt einen Podcast zusammen aufgenommen. Das heißt, das läuft hier in Deutschland erstellt, wird im deutschen Studio bearbeitet, wird hier hochgeladen und die Menschen können deine Stimme hören und deine Erläuterung. Es ist einfach nicht wahr, dass man unbedingt bei diesen Konzernen mitspielen muss, um in der Öffentlichkeit vorzukommen. Ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren draußen und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass meine Reichweite nachgelassen hat. Das sind viel mehr Menschen, die wirklich interessiert sind und zum Beispiel über den Wissenschaftsblog von mir Natur des Glaubens laufen die ganzen KI-Abfragen. Also wenn Leute, und inzwischen läuft ein Großteil, wenn Leute über KIs Fragen eingeben, dann greifen die auf Blogs zu. Da wird plötzlich auch wieder ein Medium wie ein Blog, wird plötzlich wieder ganz relevant. Also man kann heute auch eine intelligente Kommunikationsstruktur aufbauen, die ohne diese Konzerne auskommt.
Nicht jede Reichweite ist ja auch eine gute Reichweite. Genau. Also wir posten mit HateAid auch nicht mehr auf X. Wir sind nur noch dort mit einem Account.
Danke.
Falls Menschen uns eine Nachricht schreiben wollen und irgendwie nicht anders wissen, wie sie uns erreichen können. Aber wir haben eben auch gesehen, dass die Reichweite, die wir da haben, eigentlich nur aus Elon Musk und seinen Trollen bestand. Zwischendrin haben wir auch mal zum Ukraine-Krieg Analysen veröffentlicht. Das heißt, die pro-russischen Trolle hatten wir dann auch in unserer Kommentarspalte sitzen. Und da nützt es mir dann auch nichts, wenn unser Social-Media-Team auswertet, wie viele Leute da mit unseren Inhalten interagiert haben und ich dann in die Inhalte reingucke und denke, diese Interaktion hat erstens Ressourcen bei uns gefressen und zweitens können wir auf die vielleicht auch verzichten.
Ja, zumal es auch noch zum Teil Bots sein werden. Also es werden teilweise auch gar keine Menschen sein, sondern gerade Instagram und auch X geht immer mehr Bot kommuniziert mit Bot. Und da müssen wir uns alle fragen, ob das sozusagen unsere Zukunft sein soll.
Man sieht das ja dann auch richtig. Das sind dann diese Stockfotos, wo dann ja immer verschiedene Sachen gepostet werden, die sich aber doch sehr ähneln, wo nur wenige Wörter umgestellt werden oder wirklich so Übersetzungen, die so wie vor KI Google Translate klingen und wo man dann einfach weiß, da ist gar keine echte Person hinter und dafür muss man sich dann Sorgen ums Community Management machen, damit die es wirklich interessiert, nicht traumatisiert werden, wenn sie auf unsere Seite kommen.
Exakt. Ich würde dir jetzt das Schlusswort da deswegen auch geben. Also bei mir ist es so, dass ich schon vor Jahren der Jüdischen Allgemeinen in einem Interview gesagt habe, wenn ein Mediensystem zusammenbricht, bricht die Demokratie zusammen. Das sehen wir übrigens in der deutschen Geschichte. 1928 Hitler, die NSDAP hatte nur 2,6% und 1933 war sie an der Macht hier in Berlin. Und dazwischen steht Hugenberg. Es war ein Medienunternehmer und DNVP-Mensch, der da quasi denen die Tür geöffnet hat. Sonst wäre Hitler nicht an die Macht gekommen, ohne Hugenberg. Und deswegen finde ich das Ganze auch gar nicht so harmlos und bin euch sehr dankbar, dass wir gemeinsam auch uns dieser Hasswelle von X und Co. entgegenwerfen konnten und danke dir sehr für die Arbeit. Aber ich möchte einfach, dass du hast viele Hörerinnen und Hörer jetzt auch aus dem süddeutschen Bereich und du sollst das letzte Wort haben.
Tja, was bleibt mir zu sagen in diesen Zeiten? Wir haben eine Jahresendkarte verschickt, auf der stand standhaft bleiben. Und genau, wir konnten da noch nicht ahnen, dass wir das auch zu uns selber sagen. Wir bleiben aber standhaft und wir machen weiter und wir setzen alles daran, um unsere betroffenen Beratungen weiterführen zu können, um eine Anlaufstelle für Betroffene digitaler Gewalt zu bleiben, die zu unterstützen, online zu bleiben, damit wir eben nicht, damit wir eben nicht denen das Feld überlassen, die sie verdrängen wollen. Und dafür setzen wir uns ein, mittlerweile dann auch gegen den Widerstand der US-Regierung, was wir uns so auch nie haben erträumen können. Aber jetzt ist es so und wir machen es.
Ihr seid großartig. Ich Danke. Bin dankbar, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.